Bitte erzähl doch etwas zuerst über dich, über den Mensch Wolfgang Höbein.
Naja, das hast du viel zu erzählen, gibt's da gar nicht. Also eigentlich ist auch meine Leidenschaft fürs Schreiben und für Geschichten, ich bin so ein normaler Mensch. Also es gibt auch in meiner Vita keine aufregenden Sachen. Also ich bin weder mit meinen Füßen auf den Mount Everest gestiegen, noch mit gefesselten Händen durch den Amazonas gesprungen. Also eigentlich bin ich ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Also ich bin doch ganz stolz drauf.
Gut. Gab es ein Schlüsselerlebnis, das dich zum Schreiben bewogen hat?
Nein. Also ich werde natürlich immer wieder gefragt, wann ich eigentlich angefangen habe zu schreiben. Das habe ich im Grunde immer schon. Ja. Ich habe als Kind, nicht nur als Schüler, schon vorher Geschichten geliebt. Und so sehr, dass ich tatsächlich schon das Lesen gelernt habe, bevor ich in die Schule gekommen bin. Ja, also natürlich habe ich damals nicht immer meine Kante oder sowas gegeben. Aber ich war schon wild darauf, dass ich meine Eltern so gequält habe, dass sie mir zumindest ein bisschen was beigebracht haben. Und es war für mich immer klar, dass ich etwas mit Geschichten machen will, ob das jetzt Schriftsteller geworden wäre oder vielleicht sogar auch was anderes. Das war natürlich immer so verschiedene Faktoren. Aber es gab jetzt keine Initialzündung sozusagen.
Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus?
Chaotisch. Die Theorie ist die, ich habe mir irgendwann vor langer Zeit mehr oder weniger die äußeren Umstände und Zufälle angewöhnt, spät abends und nachts zu arbeiten. Das hing damals einfach mit der Wohnsituation zusammen. Familie, relativ kleine Wohnung, kein eigenes Arbeitszimmer, da musste ich abends gemacht arbeiten. Mittlerweile ist die Wohnung ein bisschen größer geworden, ein Arbeitszimmer habe ich auch. Aber ich habe mir diesen Rhythmus so angewöhnt, dass ich meistens so gegen Mittag so erstmal überlege, ob ich jetzt aufstehen soll, manchmal noch Nein sage. Und im Grunde meine Freizeit tagsüber habe und abends nach wie vor, ehrlich gesagt, auch ein bisschen abhängig nochmal vom Fernsehprogramm, so zwischen 8 und 10 oder 11 wirklich anfange zu arbeiten. Und das geht dann ganz gut laut, wirklich gibt es gute Umstände.
Und was machst du in deiner Freizeit?
Das, was andere Leute auch machen. Also ich verbringe viel Zeit mit der Familie, das ist wieder der Vorteil. Ich bin eben nicht erst abends ab 6 zu Hause, sondern bin im Grunde, wenn die Kinder aus der Schule kommen oder heute halt in der Arbeit, ist die ganze Familie immer zusammen und ansonsten habe ich ganz normale Hobbys, wir haben da auch, also Silvan, dann liegt das in meiner Frau, fahre gerne in Urlaub. Im Sommer fahre ich gerne Motorrad, wenn das Wetter nicht spielt. Das ist gut.
Der Geisterspiegel basiert zum großen Teil auf dem Heftroman. In diesem Bereich hast du dir mit vielen Namen einen Namen gemacht. Woran erinnerst du dich dabei sehr gerne und warum?
Ja, also es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Dass ich mit Heften angefangen habe, hatte verschiedene Gründe. Erstens habe ich immer schon gerne auch Heftromane gelesen. Ich mag auch wenn ich das selber nicht so gut kann, ich mag auch diese kurzen Geschichten, für die man nicht 3 Monate braucht, bis man zum Ende ist. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich eigentlich zweigleisig angefangen habe, schon richtige Bücher, womit ich jetzt Qualitätsmerkmal meine, versucht zu schreiben und auch geschrieben. Aber relativ schnell dann auch über Bekannte, über andere Autoren und an den Heftmarkt geraten bin. Und ich fand die Zeit sehr toll. Ich finde sie noch toll, ich möchte sie auch nicht missen. Ich kann jetzt nicht sagen, das und das hat mir mehr Spaß gemacht. Das Wichtigste war sicherlich der Hexer, weil er eben auch den größten Einfluss auch auf die Bücher gehabt hat, die ich heute schreibe. Aber es gibt ja jetzt nichts, wo ich sage, naja, das war nicht so gut und das war besser. Es hat eigentlich alles Spaß gemacht. Das ist im Grunde, ist das auch etwas, wo ich auch, glaube ich, mit recht stolz drauf sein kann, dass für mich das einzige meiner eigenen Prinzipien, das ich noch nie gebrochen habe, dass ich prinzipiell nur Geschichten schreibe, die mir selbst Spaß machen. Und nicht jetzt zu sagen, naja, man sind so ein enges Geschichten ganz up to date, da schreibe ich mir schnell eine, wenn ich sowieso dann Spaß habe, natürlich, klar. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis, nicht nur mit von mir, sondern jedes erfolgreichen Buches, man muss Spaß an der Story haben. Und kann schon sein, es gibt auch solche Bücher, dass ich nach 10 Jahren sage, naja, das würde ich heute nicht mehr schreiben oder nicht mehr in dieser Art schreiben, aber nicht, weil ich mich dessen schäme, sondern man verliert ja manchmal auch das Interesse oder wächst weiter, entwickelt sich eine andere Richtung. Also ich habe eine Weile, nicht viele, aber am Anfang auf jeden Fall Westromane geschrieben, weil ich das Genre eigentlich auch ganz witzig finde und ganz spannend. Ich sehe auch gerne einen guten Western im Fernsehen oder im Kino, aber das könnte ich heute nicht mehr, da ist die Begeisterung irgendwie relativ schnell wieder erloschen.
Und für welche Serie hast du dann am liebsten geschrieben?
Das war eigentlich egal. Also wie gesagt, beim Hexer natürlich was für ein eigenes, ja. Aber auch vorher diese einzelnen Geschichten, die Spätschriften, die hießen sie am Anfang. Später hatte ich, glaube ich, einen anderen Namen. Das Schöne war da eben, dass man da an nichts gebunden ist. Man konnte bis auf ganz wenige Ausnahmen eigentlich tun lassen, was man will. Die Geschichte ein bisschen entspannen und geplatt haben und erzählt sein. Aber ansonsten hat mir keiner gesagt, also das müssen wir das und das schreiben, jetzt schreiben wir mal eine Story über Vampire und jetzt wollen wir eine über Werwölfe, sondern da hatte ich eigentlich Feierabend. Das hat ihm, was das angeht, den meisten Spaß gemacht. Das engt einen überhaupt nicht ein.
Was hat es dir als Autor gebracht, die Arbeit am Heftroman?
Verschieden, ganz konkret, natürlich, es ist schon ein bisschen wie in der Lehrzeit. Man kann das Schreiben ja in Deutschland zumindest nicht lernen. Es gibt ja in Amerika, England und anderen Ländern gibt es das ja wirklich als Kurs an den Universitäten. Ich weiß nicht, ob es das hier heute auch schon gibt, aber vor 30 Jahren gab es das eben nicht. Und das ist der große Vorteil, damit man dann ein bisschen Disziplin eben einigermaßen pünktlich abzuliefern, sich einigermaßen in den Umfang zu halten. Und man kann auch experimentieren, man kann eben sagen, also die Idee gefällt mir zwar, ich werde aber nicht den großen Roman trägt, jetzt probieren wir es einfach mal. Also ein Heftroman von 60 Druckseiten, dafür reicht es dann allemal, jetzt nicht von der Qualität her, sondern von der Länge her. Das ist ja im Grunde eine bessere Kurzgeschichte vom Umfang her. Man kann mit Ideen spielen, und auch wenn es mal nicht so funktioniert, ist mir auch schon passiert, dass man hinterher feststellt, nee, ist doch nicht so toll. Ja, dann muss man es halt weg. Das ist nicht so wie die 800 Seiten Manuskripte in den Internet zu schreiben.
Wie schätzt du die Entwicklung der Serie, die du mitgeprägt hast, heute ein?
Ja, so richtig mitgeprägt habe ich ja eigentlich nur den Hexer. Und sie war, kann ich ja heute zugeben, als Heftroman, glaube ich, einer der größten Flops, die ihm das Teil gemacht hat. Es lag aber auch, es war mittlerweile der Heftromarkt ja ziemlich zusammengebrochen. Wir sind genauso in die Anfangsphase dieses Zusammenbruchs reingeraten. Und ich glaube, sie war auch ein bisschen das falsche Publikum. Also, ich höre immer wieder, dass Leute auch begeistert von Hexers und denen aber auch Hefttagen nicht kennen, weil sie solche Geschichten da nicht gesucht haben. Und umgekehrt kriege ich nicht oft, aber ich kriege auch Kritiken, die den Hexer einfach dämlich fanden. Viel zu kompliziert, viel zu anspruchsvoll, also jetzt nicht vom Intellekt her, sondern von der Story, weil es eben doch manchmal sehr große Verzweigungen hat und so. Es war sicherlich ein bisschen, ja, in der Schule hat der Lehrer vielleicht untergeschrieben, Thema verfehlt, was ja nicht heißt, dass es schlecht ist. Für mich war es ein Glücksfall, also ich habe einen riesen Spaß dran gehabt, das ist heute noch und ich schreibe heute ab und zu meine Story oder denke mir Fortsetzung nach und das ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Allerdings sicherlich nicht das Heft. Da ist einfach kein Markt mehr getan.
Also würde es keinen Heftroman mehr geben?
Wir haben es ausprobiert, also vor 2 oder 3 Jahren hat das kleine Bild ja eine meiner ersten Miniserien, die Regengeschichten, nochmal aufgelegt. Gut, es war kein riesen Reinfall, aber es war auch nicht so, dass alle geschrien haben, es musste unbedingt weitermachen. Ich glaube, dass sich das verlagert hat. Das hat ja auch schlicht und einfach was mit dem Preis zu tun. Also ich sehe, was heute ein Heft kostet, da könnte ich mir auch ein Taschenbuch eigentlich in den Schrank stellen. Und ich denke mal, die Lesergewohnheiten haben sich wahrscheinlich auch verändert. Das ist sicher ein Teil der Heftleser einfach weggebrochen, weil, also als ich angefangen habe, vor 25 Jahren oder noch früher, da gab es eben auch noch so viel, nicht so viele andere Sachen. Das ist ja... Heftromane sind ja was für schneller Lesefutter sozusagen. Was man eben auch mal so eine halbe Stunde sich reinzieht, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat sozusagen. Da gibt es heute einfach 1000 andere Sachen. Mhm. Also die Klassiker ist, wenn ich irgendwann weiß, ich muss 2 Stunden Bahn fahren, dann schleppe ich die von dem Buch mit, dann kaufe ich mir am Kiosk oder im Bahnhof ein Heftroman und wenn ich ihn in der Bahn vergesse, ist auch nicht weiter schlimm. Mhm. Diese Ablenkung, da gibt es heute einfach viel mehr. Wenn die Leute ihren E-Boy oder ihren MP3-Player und so weiter, all das gab es früher noch nicht. Deswegen glaube ich, dass die klassische Wiedererkennung, dass die in 2 Jahren gar nicht mehr gibt. Das wird in anderen Sachen passieren.
Und damit sind die nächsten Fragen eigentlich alle schon beantwortet. Kommen wir zu 1982, Märchenmond. Das ist bis heute wahrscheinlich eines deiner erfolgreichsten Bücher überhaupt. Ja. Bitte erzähl uns doch mal, wie es dazu kam.
Das ist eine ganz witzige Geschichte. Wie ein schlauer Zuhörer ja wahrscheinlich vermutet, habe ich jetzt mal einen Kontaktroman geschrieben. Und eben dann im größten Teil, also wie gesagt, auch ein paar Krimis und ein paar Western, aber größtenteils eben doch so mehr die unheimliche Branche. Und meine Frau hat diese Sachen gelesen, weil ich war keine Gespenstergeschichten. Natürlich war ich nicht glücklich darüber und es gab dann auch, ich will jetzt nicht sagen, diesen Streit, aber schon das eine oder andere Gespräch. Und irgendwann sagte sie dann, jetzt lass mich doch ein Buch, schreib doch mal was mir auch gefallen würde, nicht nur diesen Gespensterkram. Die einzig mögliche Antwort darauf ist, das wäre nicht. Und dann erzählte sie mir eine Geschichte auch mit diesem Titel Märchenmond und die fand ich so toll, dass ich wirklich am selben Abend angefangen habe zu schreiben. Das hat dann hinterher gar nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun gehabt, die sich ausgedacht hat, der Titel ist durchgeblieben. Aber ich habe es ihr dann gezeigt und das ging dann so ganz ein bisschen hin und her, wenn man überlegt, wie es weitergeht, was gefällt dir, was fehlt noch, was gefällt mir nicht und so weiter. Es ging dann sehr, sehr schnell, also innerhalb weniger Wochen hatte ich dann tatsächlich das Stück fertig. Und jetzt kommt wieder einer von diesen Zufällen, von denen ich eine Menge erlebt habe, und ich glaube auch gar nicht, dass es Zufälle in der Art so gibt. Gerade da, das war so der Anfang der Fantasy-Welle in Deutschland, hat der Überreuter Verlag in Wien schlicht und einfach neue Autoren gesucht. Und ein Bestseller ausgeschrieben. Es gibt zwei Bedingungen. Es musste eben ein neuer Autor sein, also gegen jemanden, der ein paar Hefte geschrieben hat, hatte zumindest aber kein bekannter Autor. Es musste ein fantastischer Stoff sein und es sollte nicht über 200 Seiten sein. Gegen den letzten, was ist, habe ich ein bisschen verstoßen, hat er dann noch eins gemacht. Ich habe es hingeschickt, eigentlich ohne große Hoffnung gewinnen zu können, aber es ging dann relativ schnell. Ich habe sehr viel später übrigens erfahren, dass es schon abgelehnt war. Es lag schon auf dem Stapel mit denen, die zurück sollen. Und die Verlagschefin, die ist dann, ich habe mir das erzählt, die ist dann schlicht und einfach drüber gestolpert, weil es nicht so dick war. Das waren 500 Seiten. Und sie hat sich dann mit nach Hause genommen und für das Wochenende am Montag war klar, dass sie das Bett gewonnen haben. Ja, und damit bin ich katastrophal an.
Und wie gehst du seit über 24 Jahren mit diesem Erfolg um?
Naja, so der Sache am Anfang. Also Märchenmund ist sicherlich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Buch geworden. Aber am Anfang war es sogar erschreckend. Also es war nicht so, dass die Leute, die Buchhandlung gestürmt haben, um das Buch zu kriegen. Es war so, dass der Verlag gesagt hat, naja, wir versuchen es auch mal. Und das ist auch heute noch so. Gut, ich meine, ich habe das eine oder andere Buch verkauft, also will ich mich vielleicht sicherlich machen, mit Gegenteil zu behaupten. Aber ich erlebe es immer wieder, gerade wenn Verleger mich noch nicht so kennen, wenn sie mit mir gearbeitet haben, dass sie erwarten, der neue Rüber nicht da und schon verkaufen wir 23 Stück. Das ist ganz und gar nicht so. Das Geheimnis ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich finde es toll, es ist relativ wenig, aber das hält. Es gibt von den über 100 Büchern, die ich geschrieben habe, vielleicht 10, die nicht mehr lieferbar sind. Alle anderen werden nach wie vor nachgedruckt und natürlich auch gelesen. Das war am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, aber so finde ich es besser, als auf der beste Welle ist zu stehen und dann wird es verschwinden.
Kannst du dich heute auch noch mit Märchenmund identifizieren oder würdest du etwas daran ändern?
Identifizieren, ja. Ich kann schon mehr schreiben. Also das bitte jetzt unter der vier Bände, also die Zauberung von Märchenmund. Und da habe ich von einigen Leuten ziemlich Prügel für gezogen. Am Anfang war ich beleidigt, das war klar. Aber dann habe ich irgendwann mal angefangen, Ruhe darüber nachzudenken. Und im Grunde haben sie recht. Also man ist ja selbst der schlechteste Kritiker, ich kann das auch nur vermuten. Aber gerade Märchenmund und auch der zweite Teil, die sind aber auf eine, wie ich heute finde, auf eine relativ naive Art geschrieben, aber eine Art, die offensichtlich ankommt, die ich auch gut finde, die kann ich nicht mehr. Also da bin ich leider Gottes super kompliziert geworden. Also das Bedürfnis, das hat sich einfach, das muss man anders erklären. Und das da ist der Wechsel auch nochmal raus.
Trotzdem war Märchenmund ja der Beginn ihrer großartigen Karriere. Welche drei Bücher bezeichnest du als deine besten?
Also als allerbeste nach wie vor Hafen von Träumen. Das ist mein persönlicher Favorit. Erstaunlicherweise bei allen, die ihn gelesen haben, auch. Also es hat keiner mit hat heute gesagt, das Buch gefällt mir nicht. Ich lese noch nicht viele Leute, also ich weiß nicht, ob es im Titel liegt, am Thema und so weiter. Und danach würde ich dann fast auf Platz 2 eigentlich gleich auf, immer noch mehr Filme und Jahre nehmen. Der dritte Platz ist immer das Buch, was ich gerade schreibe.
Gut. Gibt es Romane, mit denen du heute nicht mehr zufrieden bist?
Ja, das kommt immer von hin und hin, das definiert. Also ich habe zwei, drei Krimis geschrieben, das würde ich heute nicht mehr machen, weil ich einfach eingesehen habe, dass das nicht mein Ding ist. Ich bin nicht der große Krimi-Schreiber. Ich lese gerne Krimis, ich kann es aber nicht. Es macht mir auch nicht so einen Spaß, dass ich jetzt so richtig mit heißen Ohren sitze und sage, ich will jetzt aber weiterschreiben, aber soll ich jetzt was essen oder so. Aus diesem Grund gibt es sicherlich ein paar Bücher, aber es gibt tatsächlich keine einzige Zeile, die ich mich schämen müsste.
Das klingt gut. Aber wie reagierst du auf Kritik, besonders auf die manchmal ziemlich unsachliche im Internet zum Beispiel?
Also ich reagiere auf Kritik, also das kommt auch von jemandem Kritik definiert. Kritik kann ja auch was wirklich Positives sein. Und wenn jemand sagt, das Buch gefällt mir nicht, aus dem und dem Grund, oder ich mag auch keine Fantasy, oder ich finde es albern, ist das auch okay. Was ich nicht leiden kann, das ist diese blöde Meckerei, was andere Kritiker nicht leiden. Das ist auch so ein typisch deutsches Phänomen. Ich habe da auch schon ganz wunderbare Geschichten erlebt. Der Gipfel war vor vielen Jahren der Verriss eines Buches in einer Publikation, die es damals mal gab. Ich weiß nicht, mit Science Fiction Times, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Es gab das mal, es war so das große Fanmagazin. Ein fürchterlicher Verriss eines Buches drin. Das war wirklich für diesen Monat angekündigt, war leider aber nicht erschienen. Es gab auch keine Druckfahrten oder Vorausrechnungen. Gut, heute mache ich drüber. Damals hatte ich schon vermutet, muss ich ehrlich sagen. Also diese Art von Kritik, die ärgert mich persönlich. Die ärgert mich auch, wie ich das bei anderen mitkriege. Wenn jemand meine Bücher nicht mag, meine Art zu erzählen, oder das ist ein gutes Recht. Mhm. Und ansonsten, manchmal geht es nicht anders, aber meistens versuche ich sowas überhaupt nicht zu kennen.
In den letzten Jahren erscheinen fast alle Bücher eigentlich erstmal auf den Bestsellerlisten. Wie erklärst du dir das?
Also ich erkläre mir, ich kann mir viel weniger erklären, warum ich mehr Bücher drauf
schreibe. Ist das vielleicht auch nicht sein?
Ich erkläre natürlich, das liegt sicherlich daran, dass nicht nur ich, sondern überhaupt die fantastischen Autoren bis vor ganz kurzer Zeit von einem richtigen ernsthaften Kritikern einfach ignoriert worden sind. Das gilt ja nicht nur mich, sondern auch für die Literaturen oder wie sie alle heißen. Also die Fantastik im weitesten Sinne ist ein bisschen salonfähiger geworden und man muss sie jetzt im Grunde ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Man kann nicht mehr so tun, als ob es das alles nicht gibt. Es wird nach wie vor, wird man natürlich noch ein bisschen belächelt. Aber diese, so ganz ist das, ich komme noch nicht raus aus dem Ghetto, aber es wird größer und ich denke, dass es sich auch weiter verbessern wird. Da sind eben auch gerade Autoren dabei, also ich finde King, Marion Zimmerbrettel, all diese Leute, da gibt es ja sicher noch Dutzende, die man hier mit hätte, denen wir das mit zu verdanken haben, die eben diese Art von Geschichten salonfähig gemacht haben. Mhm. Also Fantasy hatte und hat immer noch so ein bisschen. Also ich hatte vor einer Weile mal eine Podiumsdiskussion mit einer Nachwuchsautorin, die, ich habe den Namen wirklich vergessen, ich bin noch nicht, ich habe ihn vergessen, die so gar nicht entrüstet oder abfällig sagte, also Fantasy lese ich ja nicht. Ich habe wieder nur eine Fantasie. Frau von Morsch, also ist ein Wunderland, wie geht sowas leben Sie? Ja, so kann man das doch nicht sehen. Diese Hürde, die steht nach wie vor. Das muss man noch, das muss man noch überwinden. Das ist vielleicht auch also eher eine Sache der nächsten Generation, die jetzt nachwächst. Aber ich glaube, das wird in ein paar Jahren auch vorbei sein. Das war jetzt zwar eine ganz andere Frage, die ich beantwortet habe, aber das ist egal.
Habe ich alles schon gehört? Woher nimmst du alle deine Ideen?
Ach, ganz unterschiedlich. Also, manches kann man sich sicher erarbeiten. Also, wirklich, dass ich möchte jetzt mal was anderes schreiben, was könnte man. Die meisten, also erstens liegen Ideen auf der Straße, man muss sich natürlich unsere Aufhebung setzen. Und die allermeisten Geschichten, die spannendsten, finde ich, und ich glaube auch meine gelungensten, sind die, die auch entweder einfach da sind, die kann man erklären, kommt er einfach her, oder die auch auf Dinge beruhen, die ich selbst erlebt habe. Also das ist sehr, sehr viel Selbsterlebtes drin. Ich hätte jetzt relativ selten von diesen Vampiren angegriffen oder von den Leuten verschwunden. Aber es sind so die Kleinigkeiten, aus denen sich eine Geschichte entwickelt. Ich kann ja auch gerne ein Beispiel erzählen, das ist mein Lieblingsbeispiel, der Roman der Widersacher. Das fängt damit an, dass irgendein armer Vertreter eine Anhälterin mitnimmt und wir dann mitten im Winter liegen bleiben, weil ihm der Sprit ausgeht. Steigen dann raus und sehen dann irgendwo im Wald ein bisschen Licht in einem Haus, wo sie eigentlich mit Hilfe telefonieren wollen, aber wer den Roman kennt, der weiß, dass es dann nicht ganz so lustig wird. Mhm. Bis auf das verfluchte Haus und die Anhalterin ist mir genau das passiert. Ich muss mich mitten im Winter im Taunus verfahren, das war mir auch zu Zeiten, als ich keine Handy- oder Navigationssysteme gab und hatte also schon mit schweißigen Schuhen stehen, weil die Schandlage immer weiter runterging. Es wurde auch langsam dunkel. Ich hatte auch keinen Mantel oder nichts mit. Und sah dann so einen, ich glaube, einen abgebrannten Bauernhof oder sowas am Waldesrand so liegen. Und das Bild hat sich mal eingeprägt und dachte, das wäre doch ein toller Anfang. Was ist, wenn dir jetzt hier wirklich der Sprit ausgeht und du musst vielleicht diese Ruine übernachten, um nicht zu erfrieren oder sonst was? Mhm. Das kann auch kein Auto, kommt ja nie eins mehr. Und das war der Ausgangspunkt. Das wurde dann natürlich eine ganz fantastische, ganz andere Geschichte. Und sowas passiert mir also öfter. Also über Genesis ist jetzt zum Beispiel das, was ich gleich vorlesen werde mit dem Stück, ein Bericht, den ich gesehen habe über Kreuzfahrtschiffe, dass die in welcher Zeit zunehmend daran geraten haben, die tatsächlich auch die großen Kreuzfahrtschiffe mittlerweile versuchen zu entern. Das war auch irgendwie das Cover-Channel, haben sie dann gezeigt, was man dagegen machen kann, und es gibt auch Abwehrmethoden und so weiter, hat dann mit dem Roman überhaupt nichts mehr zu tun. Aber so fing es halt an, und den Rest überlasse ich dann eigentlich der Geschichte. Klar, in der seltenen Romane vorher draußen. Ich hätte auch die Erfahrung gemacht, wenn eine Szene selbst gefällt, und ich habe das Bedürfnis weiterzuschreiben, ist das ein Zeichen dafür, dass da eine Geschichte eigentlich hintersteckt. Das klappt fast immer.
Gut. Und gibt es auch Zeiten, in denen ihr gar nicht gelingt beim Schreiben?
Ja, natürlich gibt es, aber Gott sei Dank sind die länger gelesen bisher als ein paar Tage. Vielleicht mal eine Woche. Das ist, glaube ich, normal. Auch in anderen Berufen hat man zu Hause das nicht so dauert. Natürlich habe ich auch Angst davor, das ist der große Horror jedes kreativen Menschen, dass man wirklich diesen Block hat. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich mich ja trotz allem nicht auf das Fest gelegt habe. Ich schreibe ja eigentlich zwar alles im fantastischen Bereich, aber dann doch sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und was also wunderbar funktioniert, zumindest bei mir, ich komme jetzt weiter mit der Geschichte, natürlich erst mal ein paar Tage versuchen, und wenn das vorne funktioniert, immer was, ein, zwei Tage vielleicht Pause machen oder eine Woche. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann schreibe ich was ganz anderes. Dann würde ich eben vielleicht wieder was Märchenhaftes schreiben. Und das funktioniert eigentlich, weil das dann doch, ich zwar dieselbe Arbeit, also nicht auf Schreibtisch sitzen und schreiben, aber dass das im Kopf abgeht, die Geschichte ist das toll. Man das Gefühl, ach endlich, ich darf mir da was anderes machen.
Jetzt kommen unsere Standardfragen für den Geisterspiegel. Welchen Roman hättest du gern geschrieben?
Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, den Herrn der Ringe, aber heute weiß ich es einfach nicht. Es gibt so viel, also es gibt eine Art von Romanen, die ich verschlinge. Vor allem die hohe Literatur. Ich lese gerne die mittlerweile wirklich gut gewordenen Space Operas, die Romane von Hamilton oder David Weber. Das ist ja im Grunde so die Periode-Hefte, mit denen wir aufgewachsen sind, aber in XXL und in 100er besser, so wie wir sein wollten. Das kann ich nicht. Ich habe mal versucht, sowas zu schreiben, aber dazu fehlt mir alles technische Verständnis. Und das ist auch eine Art von Geschichten, die ich sehr gerne lese und auch begeistert. Ich verschwinge sie wirklich, aber das kann ich nicht schreiben. Also da, man muss ja auch nicht alles können. Ne?
Richtig. Welche 3 Bücher würdest du mit auf einer einsamen Insel nehmen?
Ja, so erstmal Robinson so Crusoe. Ich glaube, die Standardantwort.
Nein. Haben noch nie.
Aha. Ja doch, das ist eins der Bücher, das ich als Kind gelesen habe und später als Jugendlicher nochmal, vor 2 Jahren sogar nochmal. Also mal abgesehen davon, dass man merkt, wie alt es ist, ist es auch schon leidvoll zu überleben, und so zumindest kann ich mir das vorstellen. Noch 2 andere, die möchte ich mir jetzt aus dem Finger saugen, weil ich über diese Frage ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht habe.
Zum Schluss interessiert uns natürlich noch Wolfgang Holbeins Schattenchronik. Was verbindet dich damit? Wie kam es zu diesem Projekt? Und wie genau ist dein Anteil der Arbeit daran?
Machen wir mal unsere Reihenfolge. Ich kam dazu, weil ich die Schattenchronik sehr gut kenne. Ich war früher eine Nachbarin von uns, bevor sie ausgewandert ist nach Spanien. Ich weiß auch nicht, warum alle meine Nachbarn so weit wegziehen, das ist eine Geschichte. Und hat dann viel so auch im Fernsehen gemacht und mit dem Glücksverlag einiges. Und wir besuchen sie auch regelmäßig oder sie uns. Und dann kam irgendwann die Idee, wir können mal was zusammen machen. Ich hatte jetzt aber keine Lust, jetzt noch eine große Serie anzufangen. Es gibt ja schon einige, die ich mache. Aber so das Zusammenarbeiten mit ihr macht sehr viel Spaß. Mit dem Jörg vom Glücksverlag. Und wir haben uns dann so in groben Eckpunkten auf die Geschichte geeinigt. Und ich habe dann die Story geschrieben, die erste Geschichte, die erschienen ist. Und heute arbeite ich insofern mit, dass ich jetzt nicht mit dem Stift in der Hand dran arbeite, sondern, ja, etwas erlaubt gesagt, mein Mund dazu geht, auch mal Ideen beisteuere, auch mal sage, mir gefällt mir nicht, wird auch keiner drauf, aber ist egal. Und es macht einfach auch Spaß. Und so ein bisschen Nachwuchsförderung habe ich ja immer schon gemacht und das werde ich auch weitermachen. Das ist mir auch passiert, gerade als ganz junger Heftautor, dass ich dann einen wichtigen Schriftsteller getroffen habe und bin erstmal so ehrfurcht erstarrt und habe ihm dann so mit zitternden Fingern meine Sachen gezeigt. Und er hat mir auch schwer weitergeholfen und gesagt, was will ich anders machen. Mir auch mal Kontaktadressen gegeben und mir ist da auch geholfen worden. Und ich sehe das so ein bisschen nicht nur als meine, sondern auch als jede Verpflichtung, jedes Menschen, der in der Lage ist, es weiterzugeben. Du hörst es so.
Sehr schön. Zum Abschluss. Stellen Sie sich vor, ich hätte noch nie, stellen Sie sich vor, ich habe noch nie ein Buch von dir gelesen. Welches würdest du mir unbedingt empfehlen?
Hasenkontrolle.
Das lasse ich zum Abschluss mal so stehen und hoffe, dass der eine oder andere Leser sich davon inspirieren lässt.
Danke.
Vielen Dank für das Interview, hat unheimlich Spaß gemacht.